HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
So sieht Weihnachten auf Instagram aus. Wow, Hashtag I love it. Ich habe mich wirklich selbst übertroffen mit diesem Weihnachtsbaum dieses Jahr. Hashtag me, myself and I.
It's all about likes.
You want to be liked.
I like.
Auf Instagram kann jeder ein Star werden und genauso schnell wieder verschwinden. Aufmerksamkeit ist das Kapital.
Also es gab bei mir gar kein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, dass ich das wirklich als Beruf machen möchte. Und irgendwann war es dann halt soweit, dass ich durch die Einnahmen mein Leben deckeln konnte.
Influencer sind einfach die Popstars von heute sozusagen und ein ideales Sprachrohr für uns. Wir als Unternehmen können immer selber über uns sprechen. Es ist einfach viel authentischer, wenn wir andere von uns sprechen lassen.
Schaut mal Leute, das ist die Ausbeute, die ich gerade am Kiosk gemacht habe. Und zwar, man mag es kaum glauben, bin ich in all diesen Magazinen bzw. Zeitungen drin diese Woche.
So sieht Weihnachten wirklich aus.
Ja, bitte?
Frau Meier, ich bin von gegenüber und ich habe eben gerade aus dem Fenster Ihren Weihnachtsbaum gesehen. Das ist ja ein tolles Teil. Könnte ich davon vielleicht schnell ein Bild machen?
Wer bin ich und wenn ja, wo überall und wie? Noch nie hatten wir die Chance, an so vielen Orten in Erscheinung zu treten wie heute und auf so vielen Wegen Eindrücke zu hinterlassen von uns selbst und von unserer Story. Egal, ob wir gerade selbst beeindruckt sind oder ob wir andere beeindrucken wollen, mit Selfies, Posts und Videos auf YouTube, Facebook oder Instagram, allein oder mit anderen, können wir uns jederzeit selbst dokumentieren und inszenieren, können zeigen, wie wir die Welt sehen und wie wir mitsamt unserer Welt gerne von unseren Followern gesehen werden möchten. Dienste wie Instagram verändern ganze Branchen und schaffen neue Geschäftsmodelle. Sie sind die verlockendste Versuchung, seit es das Ego gibt. Und damit eine Herausforderung für uns alle, ob wir nun glänzende Augen davon bekommen oder uns schaudernd abwenden möchten. Denn das Neue unter dieser digitalen Sonne sind nur die Spielräume, die sich eröffnen. Das Spiel selbst ist uralt. Und wenn seine Bedingungen sich ändern, dann sollten wir auf dem Laufenden bleiben. Ich inszeniere, also bin ich. See you on Instagram, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn genau dort, beim Online-Dienst Instagram. Denn als Ort der digitalen Selbstinszenierung ist Instagram, das wissen vor allem Menschen unter 25 Jahren, längst wichtiger als Facebook. Meine Kollegin Hadija Haruna nimmt uns mit.
Instagram. Mehr als 1 Million User nutzen die App, um Fotos, Kommentare und Videos, sogenannte Stories, zu teilen und zu liken. Schon lange geht es nicht mehr nur darum, Kontakt zu halten oder Urlaubsfotos zu posten. Die Nutzer wollen sich selbst inszenieren, ihre Followerzahl erhöhen, ihre Likes und Shares steigern. Während Nachrichten und Meinungen über Twitter geteilt werden und der Klassiker Facebook inzwischen auch bei der Eltern- und Großelterngeneration bekannt ist, ist Instagram eine Art aktuelle Standleitung zu Freunden, Bekannten und zur Außenwelt der Promis. Als Kommunikations- und Selbstvergewisserungsinstrument sind dort längst nicht mehr nur Menschen unter 30 aktiv. Auch Unternehmen, Vereine und Redaktionen tummeln sich dort. Denn über Bilder und Texte lassen sich Botschaften verbreiten und Marketingstrategien entwickeln. Diese Möglichkeit nutzen Promis und sogenannte Influencer schon lange für sich. Als Meinungsmacher beeinflussen sie dort, was angesagt ist, erzielen mit ihren Posts hohe Reichweiten. Neben kreierter Luxusatmosphäre der Promis inszenieren sich Menschen aller Schichten über ihre Erlebnisse in sexy Posen, finden sich auf den Timelines Fotos von veganen Chinoa-Menüs, fotografiert in angesagten Restaurants trendiger Metropolen. Instagram ist eine Bühne. Es geht dabei nicht immer um Schönheit, aber häufig. Mal eben schnell ein Foto hochladen, geht gar nicht. Von den 45 Selfies, die vorher vor der perfekten Kulisse geschossen wurden, schafft es am Ende ein Bild in den Upload, nachdem es mit Filter und Weichzeichner bearbeitet wurde. Viel ist über die Selfie-Kultur und das sogenannte Duckface als Phänomen der Selbstinszenierung geschrieben worden. Für die einen ist das alles einfach nur oberflächlich. Reflexe eines selbstverliebten Ichs, das keine Grenzen zwischen privat und öffentlich kennt. Doch ist das Motiv des Selbstbilds ein ziemlich alter Hut. Neu ist nur die Technik, die Komposition und kommunikative Funktion. Scheinbar spontan aus der Hand geschossen und schnell geteilt. Eine flüchtige Momentaufnahme, die mit den alten Kategorien von Werk, Wahrheit und Persönlichkeit nicht mehr zu fassen ist. Me, myself and I in maximal spektakulärer Umgebung. Wer sich auf Instagram durchscrollt, erlebt ein sich wiederholendes Postingleben seiner persönlichen Blase. Die meisten mit der Botschaft: Guck mal, was ich für ein aufregend normales Leben führe. Der Mensch sehnt sich nach Bedeutung und eine ganze Industrie hilft ihm dabei. Was aber bedeutet es für die Gesellschaft, wenn wir alle immer stärker um uns selbst kreisen? Fest steht, Social-Media-Dienste sind nicht aufzuhalten. Und mal sehen, was noch kommen wird und in meinem Leben eine Rolle spielt. Ich bin 1980 geboren und als junger Mensch kaum gefilmt worden. Ich habe Bilder aus meiner Kindheit, aber nicht so viele, wie sie jetzt schon mein kleiner Sohn hat. So vermehren sich meine Smartphone-Fotos ungebremst. Auch mich hat der Social-Media-Hype erwischt. Aus journalistischem Interesse und weil ich von Neuem schnell angefixt bin. Nach Facebook, Twitter und Pinterest bin ich seit kurzem auch auf Instagram nicht nur angemeldet, sondern auch ein wenig aktiv. Werde, wenn ich Zeit im Zug oder in der Bahn habe, zur professionellen Hobby-Voyeuristin. Und im Urlaub mit Freundinnen habe ich mich selbst schon beim Post einer Story inszeniert. Und während die Kollegen im Feuilleton noch um Verständnis bemüht sind und sich fragen, warum private Nutzer andere mit ihrem Leben und Gefühlen zumüllen, sind Influencer für die Digital Native Generation längst zu neuen Popstars geworden.
Hadija Haruna über Instagram und wie sich dort immer mehr Menschen selbst in Szene setzen. Ramon Reichert, Medientheoretiker und Lehrbeauftragter für digitale Medienkultur an der Universität Wien. Guten Abend.
Ja, guten Abend aus Wien.
Die neuen digitalen Möglichkeiten, die sich vor einer großen Userschaft sich selbst zu inszenieren, diese Möglichkeiten sind ja zunächst mal nur das, Möglichkeiten, die dann von Menschen genutzt werden, bei denen sie womöglich einen Nerv treffen. Was genau setzen diese neuen digitalen Möglichkeiten in uns frei?
Also vor allem könnte man sagen Abhängigkeit, ja, das Gefühl, dass man etwas versäumt, wenn man nicht andauernd online ist, dass man sozusagen aus dem Sozialen herausfällt, wenn man es nicht schafft, sozusagen die Nachrichten der anderen zur Kenntnis zu nehmen. Man könnte sagen, wir haben also eine neue Situation nach Facebook, jetzt auch mit Instagram und WhatsApp geschaffen, dass nämlich Online-Plattformen so eine Art All-in-One-Medium geschaffen haben, das für die sogenannten Digital Natives der postdigitalen Gesellschaft zu einem bevorzugten Erfahrungs-, Wissens-, Erinnerungs- und Interaktionsraum geworden ist. Und das ist sozusagen diese Abhängigkeit, die hier mitschwingt, dass wir nicht nur mit Hilfe dieser Medien kommunizieren, sondern dass wir ganz viele relevante Informationen unseres Alltagslebens über diese Plattformen beziehen, was auch sehr viele Theoretiker dazu gebracht hat, von einer Echokammer zu sprechen oder von einer Filterblase, dass wir nur in diesem digitalen Raum auch zum Beispiel unsere politische oder kulturelle Bildung beziehen.
Und das hat ja offenbar zwei Seiten. Man möchte zum einen selber nichts versäumen, wie Sie gerade gesagt haben. Man möchte auch nicht, dass die anderen einen versäumen, dass die anderen sollen mitkriegen, ich bin da und ich möchte beachtet werden. Das ist ja wahrscheinlich ein Bedürfnis, was allen Menschen irgendwo im Grunde ihres Herzens innewohnt. Und mit Diensten wie Instagram haben wir jetzt die Chance, dabei kräftig nachzuhelfen, oder?
Ja, so ist es. Weil wir haben es im Grunde in dem Fall von Instagram mit einer sehr großen Personen- und ich-zentrierten Plattform zu tun, wo das Ich quasi das kuratierte Selbst als digitales Erzählprojekt verhandelt wird. Das heißt, wir haben es mit einem neuen Phänomen eines digitalen Hyperindividualismus zu tun, wenn man so sagen könnte, wo wir angehalten sind zu einer andauernden Selbstinszenierung. Eine Selbstinszenierung, die im Grunde auch diese Grenze zwischen den Privaten und den Öffentlichen aufhebt. Es geht also darum, das Private nach außen zu stülpen und sich Strategien zu überlegen, wie man mit Hilfe von einem taktisch klugen Hashtagging auch anschlussfähig ist an digitale Öffentlichkeiten, wo es auch darum geht, dass man andauernd bewertet wird, objektiviert wird. Also wir haben es mit marktähnlichen Situationen zu tun, wo das Digitale selbst andauernd auf dem Prüfstein steht, nämlich nicht nur wöchentlich oder monatlich, sondern eigentlich täglich mehrmals anerkannt zu werden und erst über diese soziale Anerkennung eigentlich erst seinen Wert erfährt.
Diese soziale Anerkennung. Diese soziale Anerkennung setzt aber doch voraus, dass jedes Ich nicht nur bei sich selber bleibt, sondern dass auf jeden, der sich auf Instagram selbst inszeniert, dann auch genügend Follower kommen, die dann zumindest für eine gewisse Zeit von ihrem eigenen Ich absehen und sich für das andere Ich interessieren, oder?
Ja, wobei das so ist, dass wir Prinzipien haben von Gabe, Gegengabe. Das heißt, likest du mich, like ich dich, beachte ich dich, erwarte ich mir eigentlich, dass du mich auch beachtest und dergleichen. Und also einerseits haben wir diese übertriebene Ich-Bezogenheit, dieses Kreisen um sich selbst und die Selfies, der Selfie-Kult ist ein Ausdruck davon. Andererseits haben wir auch das massive Phänomen, dass sich die Bilderwelten, mit denen die Subjekte sich inszenieren, sehr stark angeglichen sind, austauschbar sind, Stereotyp sind. Was da darauf zurückzuführen ist, dass natürlich jede dieser Selbstunternehmer und Influencer möglichst erfolgreich sein möchte und sich an diese Bilderwelten anpassen möchte, was so wiederum zu einer starken Beliebigkeit dieser Bilderstrecken führt, um so ein glückliches, erfolgreiches, begehrenswertes Subjekt zu simulieren oder zu inszenieren.
Hilft das denn dabei, dass man wahrgenommen wird, was ja die Absicht dabei ist, wenn man sich dann nicht so sehr von den anderen unterscheiden? Ist da wichtiger, dass da die Follower etwas Vertrautes sehen oder ist nicht doch wichtiger, dass sie da irgendetwas Individuelles und Unverwechselbares vor sich haben?
Es gibt natürlich auch Teilöffentlichkeiten, wo wir natürlich auch erfahrene Nutzer haben, die sehr wohl diese Mainstream-Individualitäten oder diese Subjektentwürfe lesen können und auch auf der Suche sind nach alternativen Inszenierungsformen. Also das ist sozusagen auch ein ganz wichtiges Element, worauf ich auch sehr gerne hinweisen möchte, dass wir nicht den Eindruck entstehen lassen, als ob alle Nutzer von Instagram gleichgeschaltete Subjekte sind, die sich nur Mainstream inszenieren. Es gibt natürlich auch Gegenstrategien, Gegenöffentlichkeiten, alternative Körper- und Selbstinszenierungen, die man auch hier ins Treffen führen sollte, wo es auch darum geht, sich abzuheben. Ja? Also auch kulturell reflektiert, clever und smart versucht, sich auch davon abzugrenzen. Das sollte man auch sagen, weil sonst hat man den Eindruck, dass alle im Grunde dumme Nutzer sind, die immer das Gleiche posten und so weiter. Nur ist das natürlich auch jetzt eine minoritäre Praxis, eine Nischenökologie, wenn man so möchte. Und natürlich ist es so, dass wenn man jetzt anschaut, welche Profile oder Accounts auf Instagram erfolgreich sind, wir den Eindruck haben eines sehr stark stereotypisierten Körperbildes, das sehr beliebig ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist natürlich der Kampf um die große Währung der Online-Plattformen, nämlich Aufmerksamkeit, extrem groß. Und man muss schon eines sagen, dass die meisten Profile eben mit dem Problem der Zero Comments befasst sind. Das heißt, die werden einfach nicht wahrgenommen.
Ramon Reichert, Medientheoretiker und Lehrbeauftragter für digitale Medienkultur an der Universität Wien. Vielen Dank. Ich inszeniere, also bin ich. See you on Instagram, der Tag in HR2 Kultur. Wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, wäre wahrscheinlich auch Ludwig XIV. Auf Instagram gewesen. Denn sein Tagesablauf war so gut wie allen Zeitgenossen wohl bekannt, ob sich der Sonnenkönig nun vor der Kulisse von Versailles sehen ließ oder dahinter. Und auch in jener Zeit ohne Smartphone haben Zeitgenossen darüber nicht gepostet, aber doch geschrieben.
Es ist ein herrliches Schauspiel, den Zug Ludwig des 14. zu sehen, mit den Garde du Corps, den Karossen und Pferden, den Höflingen, der Dienerschaft und einer bunten Menge, die mit Lärm den Zug umkreist. Das erinnert mich an eine Bienenkönigin, wenn sie mit ihrem Schwarm auf die Felder fliegt. In seiner Lebensführung ist der König sehr geregelt. Er erhebt sich stets um 8 Uhr morgens, bleibt im Rat von 10 bis 12, wonach er dann zur Messe geht, dies immer in Gesellschaft seiner Familie mit der Königin. Um 1 Uhr nachmittags, nachdem er die Messe gehört hat, besucht er bis 2 Uhr die Favoritinnen, wonach er diniert, dies stets öffentlich und in Gesellschaft der Königin. Im weiteren Tagesverlauf geht er dann zur Jagd oder zur Promenade. Meistens jedoch hält er noch Rat. Von Beginn der Dämmerung bis 10 Uhr abends unterhält er sich mit den Damen oder spielt oder geht zur Komödie oder zum Ball. Um 11 Uhr, nach dem Souper, begibt er sich abermals in die Gemächer der Favoritinnen. Er schläft stets im Schlafgemach der Königin. Er hat die Stunden des Tages und der Nacht unter seine Geschäfte, seine Vergnügungen, seine Religionsübungen und seine Pflichten aufgeteilt.
Ludwig XIV., König von Frankreich und Hauptdarsteller eines großen, perfekt inszenierten höfischen Theaters. Davon übrig geblieben ist heute nur noch die Kulisse, das Schloss Versailles. Eine Kulisse, die Maßstäbe gesetzt hat und seinerzeit im Zeitalter des Barock durchaus zu einer Marke geworden ist. Wie Unternehmen heutzutage versuchen, gerade auch durch eindrucksvolle Kulissen und glanzvolle Inszenierungen zu einer Marke zu werden und wie sie dafür den Online-Dienst Instagram als Bühne nutzen, das schildert uns jetzt unser Wirtschaftsreporter Boris Kern.
Ob Museen, Unternehmen, Hotels oder Restaurants, sie alle haben sich die Selbstinszenierungswirkung auf Instagram längst zu Nutzen gemacht. Den Namen eines Unternehmens oder des Ortes, an dem man sich befindet, mit einem Hashtag oder Schlagwort versehen, schon entsteht eine Wechselwirkung zwischen dem eigenen Profil und der Marke. Denn zum einen werden durch bestimmte Schlagworte, die mit dem Ort oder dem Produkt in Verbindung stehen, Suchende auf das Instagram-Profil des jeweiligen Nutzers aufmerksam. Auf der anderen Seite profitiert die Marke von der so generierten Reichweite der Nutzer. Der Markenname bekommt mehr Aufmerksamkeit, je mehr Nutzer ihn mit ihren Bildern verknüpfen. Jeanette Oku arbeitet bei der digitalen Vermögensverwaltung Liquid im Bereich Social Media. Sie sagt:
Da, wo die Leute hingehen, da wollen natürlich auch die Marken hin, weil dort ist die Zielgruppe zugegen. Was auch immer die da machen, da müssen die Marken sich damit auseinandersetzen und sagen, okay, wenn die sich schöne bunte Bilder angucken und auf einmal sehr, sehr viele Influencer, eine große Anzahl von Fans und Followern um sich herum scharen, da muss ich doch auch dabei sein.
Wo eine große Nachfrage ist, da ist auch immer ein Angebot. Das ist ein altbekanntes Konzept in der Wirtschaft, das so auch auf Instagram funktioniert. Und Unternehmen und Marken wollen mitmischen und dazu herausfinden, wie sie an die Nutzer herankommen. Wie also funktionieren Marketingkonzepte auf Instagram? Und wo setzt ein Unternehmen am besten an? Auf Instagram setzen Unternehmen auf das Visuelle. Botschaften werden nicht mit langen Textpassagen vermittelt, sondern über möglichst werbewirksam inszenierte Bilder. Einfacher noch lassen sich Markenbotschaften über sogenannte Influencer vermitteln, also Menschen, denen viele Nutzer folgen. Denn wem gefolgt wird, der hat eine große Reichweite und wird für das Vermitteln von Markenbotschaften interessant. So werden Influencer für Posts bezahlt, in denen sie Produkte, Namen oder eine Marke bewerben. Für die indirekte Werbung bekommen sie Vergünstigungen, Gutscheine oder Aufwandsentschädigungen. Anders als im klassischen Marketing entstehen im Bereich Social Media Marketing neue Formen eines Dialoges zwischen den Werbenden und den potenziellen Kunden, sagt Jeanette Oku.
Bei Anzeigen in der Zeitung oder als Plakat, ist es eine Einweg-Ansprache. Ich sage dir, was du kaufen sollst. Wobei Instagram wir es so haben, ich sage dir, was du kaufen sollst oder kaufen kannst und ich als Verbraucher kann aber sagen, nee, will ich nicht. Ich kann das sogar mitteilen, dass ich das nicht will oder dass ich das blöd finde oder dass ich das super finde, weil ich da auch schon mal gewesen bin. Und das ist ganz, ganz einfach ein besonderes Merkmal im Social-Media-Bereich und auch natürlich im Instagram-Bereich.
Ein Austausch zwischen Zielgruppe und Marke, der so früher undenkbar war. Die Marke erhält ein direktes Feedback auf ihre Art der Werbung, aber auch auf die beworbenen Produkte selbst. Likes, Posts und Kommentare sind eine aussagekräftige Resonanz für Werbetreibende. Dies gilt auch und besonders für die Restaurant-Tourismusbranche. Auf Instagram lässt sich die Werbung für angesagte Orte perfekt mit dem Selbstinszenierungsdrang der Nutzer verbinden. Mittlerweile gibt es weltweit Städte, die bewusst Orte und Plätze so inszenieren, dass sie eine besonders fotogene Kulisse für Instagram-Nutzer darstellen. Und das kann auch für den Erfolg oder Misserfolg eines Cafés, Restaurants oder Hotels entscheidend sein.
Boris Kern über Selbstinszenierung als Marketing. Also, eine fotogene Kulisse auf Instagram abzugeben, kann zum Beispiel für Hotels mindestens genauso profitabel sein wie eine schöne oder verkehrsgünstige Lage, bequeme Betten oder moderate Preise. Bruno Marti kümmert sich als Chief Brand Manager der Hotelkette 25 Hours Hotels um alles, was mit seinem Unternehmen als Marke zu tun hat. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Heißt das, ein Hotel, das keine gute Kulisse auf Instagram abgibt, kann, Stichwort Selbstinszenierung, gleich den Vorhang fallen lassen?
Ich glaube, es gibt verschiedene Wege, wie man ein Hotel heute führen kann. Und man muss nicht zwangsweise immer eine Bühne bieten für die Gäste. Aber es ist mindestens für unsere Nische, also dieser Design-Lifestyle-Bereich, ist es unumgänglich.
Sie haben mal drei Eigenschaften formuliert in einem Interview, die für den Erfolg eines Hotels in den sozialen Netzwerken ausschlaggebend seien. Bunt, sichtbar und am besten mit einer Story dahinter, haben Sie gesagt. Beim Stichwort Hotels mit einer Story sind mir ganz willkürlich spontan zwei Beispiele eingefallen. Das Beau Rivage in Genf, wo Sissi ermordet und Uwe Barschel tot aufgefunden wurde, oder das Palace Hotel in Madrid, das im Spanischen Bürgerkrieg vorübergehend als Lazarett gedient hat. Welche Stories haben Sie denn im Sinn, wenn Sie sagen, dass der Erfolg eines Hotels auch mit der Story dahinter zusammenhängt?
Das sind eigentlich zwei super Beispiele. Und im englischen Sprachgebrauch würden wir sagen, das ist für uns History oder Heritage, also eine richtige Geschichte, die man mitbringt. Und wir, wenn wir neue Hotels bauen, wir versuchen das vielleicht ein Stück weit künstlich herzustellen. Und das passiert meistens über ein Leitmotiv, das sich dann in Design, in Kunst, aber auch im Krempel, der rumsteht, irgendwie widerspiegelt. Also beispielhaft, wir haben in Hamburg ein Hotel, was ein maritimes Leitthema hat. Oder in Wien ein Hotel, was ein Zirkusthema hat. Und daran hängen wir dann alle unsere Aktivitäten quasi auf, um möglichst ein gesamtheitliches Bild abzugeben.
Nun haben Hotels ja auch früher schon mit Fotos geworben, auf denen der Balkon und der Swimmingpool durch eine geschickte Perspektive größer erscheinen, als sie sind, und auf denen die Baustelle oder das hässliche Haus direkt nebenan nicht zu sehen sind. Was ist also neu an dem Phänomen, das heutzutage Instagrammability genannt wird, also fotogen sein auf Instagram?
Das Neue am Phänomen ist, dass nicht mehr ich als Markentreibender die Fotos mache, sondern unsere Gäste die selber machen. Und das ist im Kern super für uns, also gerade weil Instagram ist ein Ort, wo die Leute sich gerne positiv darstellen möchten. Das heißt, genau dieser Winkel, den Sie beschreiben, wo man vielleicht den hässlichen Hintergrundbau nicht sieht, den suchen sich unsere Gäste schon selbst. Und es wirkt natürlich glaubwürdiger auf die Personen, die das dann sehen.
Im Beitrag vorhin klang ja schon an, dass es einen Dialog gibt heutzutage zwischen der Marke einerseits und dem Nutzer andererseits. Sie selbst haben auch mal gesagt, dass die Betreuung von sogenannten Influencern einen großen Teil ihrer Pressearbeit ausmacht. Wie läuft denn so eine Betreuung ab? Wie können wir uns das vorstellen?
Also vielleicht vorweggeschickt, im Prinzip ist fast jeder Gast heutzutage ein Influencer. Es stellt sich dann die Frage, ab welchem Zeitpunkt oder ab welcher Reichweite lohnt es sich, jemand nochmal intensiver zu betreuen, als er sowieso betreut wird im Hotel. Aber tatsächlich, Menschen mit einer Reichweite von, ich sage jetzt mal salopp, über 10.000 Menschen auf Instagram oder Ähnlichem, die kommen schon auf uns zu und fragen, inwieweit wir interessiert sind, dass wir gefeatured werden bei ihnen. Und in dem Fall tun wir das, was wir schon seit Jahrzehnten möglicherweise mit klassischen Journalisten tun, nämlich wir zeigen ihnen noch ein bisschen mehr vom Hotel, wir sorgen vielleicht dafür, dass sie ein besonders fotogenes Zimmer kriegen, und wir laden sie möglicherweise auch mal ein, je nachdem, wenn das ins Konzept reinpasst.
Kommen denn auch Anregungen von Seiten der Influencer, mit denen Sie da sprechen, Anregungen, die Sie dann womöglich sogar aufnehmen?
Puh, das ist ganz, ganz schwierig. Wir sind immer angetreten und haben etwas gemacht, was unserem eigenen Geschmack entspricht. Und über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Ich sag mal, ein Hotel hat im Kern drei Dinge zu erbringen. Es muss Sicherheit, Sauberkeit und Freundlichkeit liefern. Wenn also jemand eine Anregung in diesen drei Bereichen hat und an uns ranträgt, dann werden wir alles in Bewegung setzen, das zu ändern. Wenn jemand sagt, das Rot gefällt mir nicht so oder im Zimmer ist ein bisschen zu dunkel, da werden wir uns wahrscheinlich zweimal überlegen, ob wir das wirklich anpassen.
Sie haben eben das Stichwort Geschmack genannt und sagen, viele Beobachter, Instagram beeinflusse mittlerweile das Empfinden von Ästhetik. Wie sehr tragen Sie dem Rechnung? Was ist zum Beispiel gerade in? Bei welchen Accessoires haben Sie das Gefühl, die sind auf Instagram gut positioniert und machen gute Werbung für das Hotel?
Puh. Wenn Sie mich das vor ein, zwei Jahren gefragt hätten, wäre es ein bisschen einfacher gewesen, weil da gab es eine ganz starke Vintage-Welle. Gebrauchte Dinge, die möglicherweise schon eine Geschichte mitbringen, waren die Dinge, über die man am meisten gesprochen hat. Inzwischen merken wir, dass das Erlebnis, also die physische Aktivierung, auch eine große Rolle spielt. Also wenn ich dann eine Tischtennisplatte habe, wo man noch darauf spielen kann, oder einen Plattenspieler, wo ich meine eigenen Platten auflegen kann, dann ist es fast noch besser, als wenn es nur eine Kulisse ist, die man abfotografieren kann.
Wenn Sie sich anregen lassen sozusagen von Schönheitsidealen, die auf Instagram gerade in sind, dann laufen Sie ja womöglich Gefahr, etwas zu verlieren, was wichtig ist in Ihrem Geschäftsmodell, nämlich Alleinstellungsmerkmale. Denn wenn sich alle an Instagram und der dortigen Ästhetik orientieren, dann sieht auch hinterher alles gleich aus.
Ich würde jetzt mal ganz keck behaupten, dass wir uns eben nicht an Instagram orientieren, sondern dass wir die Basis sind, an der Instagram Freude findet. Aber in der Tat, es gibt eine Tendenz zur Gleichmachung. Immer mehr Hotels versuchen diese Art von Inszenierung, sei es Selbstinszenierung, sei es Erlebnisinszenierung, irgendwie zu transportieren. Im Moment glauben wir, dass wir doch noch einen ganz großen Schritt weiter sind, weil wir auch den Mut haben zu polarisieren. Weil in dem Moment, wo Sie etwas machen, was, ich sage jetzt mal, in die Extreme geht ein Stück weit, gibt es auch immer Menschen, die das dann nicht gut finden. Und wir nehmen das gerne in Kauf, weil wir sagen, es muss nicht jedem gefallen. Aber es gibt natürlich viele Hotelkonzepte, die davon leben, dass sie ein Stück weit es jedem recht machen.
Womit polarisieren Sie denn jetzt aus Ihrer Sicht? Was ist ein Element, wo Sie sagen, na, da möchte ich oder da nehme ich in Kauf oder da finde ich es sogar gut, dass ich damit polarisiere?
Also angefangen natürlich beim Design. Ich höre oft von Menschen, oder oft zum Glück nicht, aber zumindest ab und zu, dass unsere Hotels zu bunt sind. Das nehmen wir in Kauf, weil das unser Geschmacksmuster trifft. Gleiches gilt ein Stück weit für Musik. Es ist bei uns in der Tendenz immer ein bisschen zu laut, weil wir glauben, das fördert die Atmosphäre. Und weil ich es vorhin erwähnt habe, es ist tatsächlich so, dass wir eher ein bisschen zu dunkle Räume schaffen, weil wir glauben, dass das mehr Gemütlichkeit schafft. Das führt aber vielleicht dazu, dass sie sich nicht ganz so gut schminken oder rasieren können.
Bruno Marti, Chief Brand Manager der Hotelkette 25 Hours Hotels. Vielen Dank. Das Gefühl, ein ganzes Hotel für sich zu haben, alle Zimmer sein eigen zu nennen, dieses Gefühl kannten und kennen vor allem Monarchen, die in Palästen wohnen. In Palästen, in denen sie nicht nur von goldenen Tellern aßen, sondern die zugleich auch selbst ihr Präsentierteller waren. Ein wichtiger Teil ihrer Selbstinszenierung, in dem alles und jeder seinen genau bestimmten Platz und seine exakt definierte Funktion hatte.
Der Mittelpunkt und sozusagen das Heiligtum des königlichen Palastes ist das Arbeitszimmer seiner Majestät. Der Weg dorthin führt durch nicht weniger als 4 Räume. Je nach sozialer Stellung oder höfischem Rang muss einer in dem einen oder anderen Vorsaal warten, bis ihm der Anblick und die Gegenwart der allerhöchsten Person zuteil wird. An der Tür zur Sala und zur Saleta stehen je 2 Türhüter oder Porteros, um allen Unberechtigten den Zutritt zu verwehren. Am Eingang der Antecamera und der Antecamera Maria sind je 2 Wächter höheren Grades postiert. In der Antecamera steht auch ein Thronhimmel, weil hier der König bestimmte Audienzen gibt. Ihre Aufgabe ist es nun auch, streng darüber zu wachen, dass nicht etwa einer aus Versehen mit dem Hut auf dem Kopfe oder ohne Verbeugung an dem leeren Thronhimmel vorbeischreite. Denn dieser Thronhimmel und der unter ihm stehende Prunksessel ist infolge seiner engen Verbindung mit der Person des Herrschers ein Bestandteil seiner königlichen Würde. Bis zur Antecamera sodann kommen die Bevorzugten, die das Recht haben. Sie fordert der König auf, sich in seiner Gegenwart zu bedecken. Also die Grandes, die Bischöfe, die Ordensgenerale, die Räte, die Gesandten der gekrönten Häupter und von Venedig die Ordensritter. Es haben endlich, abgesehen von den Spitzenbeamten der Zeremonienordnung, nur die Kardinäle, die päpstlichen Nunzien, der Präsident des Staatsrats und die Vizekönige Zutritt zum innersten Heiligtum. Änderungen zu dieser Zutrittsordnung finden nur als besondere und persönliche Gnadenerweise statt. Es heißt dann, dass einer um einen Raum weiter vorgelassen wird, als es das Zeremoniell erlauben würde.
Eindrücke vom Zeremoniell am Hof Philipps II. Von Spanien. Eine Inszenierung, die uns heute nicht nur wegen des Schauplatzes spanisch vorkommt. Ich inszeniere, also bin ich. See you on Instagram, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Wie lange kann man heutzutage über Selbstinszenierung sprechen, ohne Madonna zu erwähnen? Nun, wir haben es jetzt etwa 30 Minuten lang geschafft.
Vamp, Revoluzzerin, Diva. Madonna ist eine Ikone, auch wenn ihr nicht alle Labels gefallen, die ihr im Laufe ihrer Karriere aufgedrückt wurden.
I think of myself as a performance artist. I hate being called a pop star. I hate that.
Madonna sieht sich selbst als Performance-Künstlerin. Sie hasst es, Popstar genannt zu werden, hat sie mal im Interview mit Larry King auf CNN gesagt. Dass sie überhaupt Sängerin geworden ist, ist dabei eher Zufall. Denn als sie mit $35 in der Tasche Ende der 70er Jahre nach New York kommt, will sie eigentlich als Tänzerin arbeiten, bis ihr jemand sagt, dass sie gut singen kann.
Ich habe im Schulchor und in Musicals gesungen, aber ich habe mich viel mehr fürs Tanzen als fürs Singen interessiert.
Like Inzwischen hat sie hunderte Millionen Tonträger verkauft. Eine Frau, die lange gezeigt hat, wo musikalisch vorn ist. Davor verneigt sich auch Justin Timberlake, als er sie in die Rock'n'Roll Hall of Fame einführt.
Madonna has changed the way our world sounded.
Madonna hat verändert, wie unsere Welt klingt und wie sie aussieht. Sie ist nicht zur größten Nummer in der Musik geworden, weil sie uns immer wieder geschockt hat, sondern auch, weil sie härter gearbeitet hat und schlauer war als jeder andere.
Madonna ist in Bay City, Michigan auf die Welt gekommen und für sie war klar, sie muss hier raus.
Ich bin in Michigan aufgewachsen und da gab es nicht viel in Sachen Kultur. Ich will meinen Kindern das jetzt alles bieten, was ich nicht erlebt habe.
Martina Butler über Madonna, die sich selbst als Performance-Künstlerin sieht und inszeniert. In der Tat, Performance-Künstlerin klingt aktiver, dynamischer als Popstar. Da steckt die Selbstinszenierung bereits im Wort. Nun sprechen wir ja mittlerweile auch im Arbeitsleben auf Unternehmen bezogen von einer guten oder schlechten Performance. Aber sind die Menschen, die eine Performance abliefern, auch automatisch Künstler? Professor Barbara Finken, ordentliche Professorin für allgemeine Literaturwissenschaft am Institut für Romanische Philologie der Universität München. Guten Abend.
Guten Abend.
Hat Inszenierung, hat der Umstand, dass ich mich in Szene setze, nicht immer etwas Künstlerisches?
Künstlerisch würde ich jetzt wirklich nicht sagen. Ich würde eher sagen, etwas Künstliches. Und das haben wir auch schon am Hofzeremoniell des spanischen Königs gesehen, dass sie eben so ausführlich geschildert haben. Und die Selbstinszenierung kommt aus den Höfen der Renaissance und hieß damals Self-Fashioning. Und hat immer schon eigentlich beinhaltet, dass man sich selbst eben nicht, wie man von der Natur geschaffen ist und die Leute begibt, sondern dass man sich selbst in gewisser Weise auch als das Produkt einer Inszenierung sieht. Und diese Inszenierung hat vielleicht was Künstlerisches, sicherlich was Künstliches und ist sozusagen, ist einem nicht in die Wiege gelegt, sondern etwas, das man sich angeeignet hat und was dann immer ganz, ganz, ganz natürlich aussieht, wenn man es gut kann.
Nun ist es aber sicherlich bei einem Hoffest in Versailles, so jedenfalls nach allem, was wir davon wissen und gelesen haben und auch bei Madonna, wenn man sich das anschaut, durchaus etwas Künstlerisches im Spiel bei diesen Selbstinszenierungen. Was kommt da noch für einen Faktor hinzu, der nicht unbedingt bei jeder Selbstinszenierung gegeben ist und die, der eben dann aus der Selbstinszenierung dann doch etwas Künstlerisches macht?
Also bei Madonna ist es ja so, dass sie sich ganz bewusst in eine gewisse Marienikonografie gestellt hat. Ja, Like a Virgin, die Tochter heißt Lourdes und das ist die Stadt, wo der Bernadette, also dem Bauernmädchen, die Jungfrau oder die Gottesmutter erschienen ist. Madonna hat hier auch sehr stark diese kultische Religiosität gefeiert, like a prayer und so, und hat sich eigentlich in so eine katholische Ikonografie eingeschrieben und das hat sie sicherlich sehr bewusst und sehr klar gemacht und ähnliche Momente gibt es auch am Hof. Ja, also Ludwig der 14. hat sich als Sonnenkönig inszeniert, weil er wie Apollo, also der Sonnengott, so göttlich schön tanzen kann. Na, und insofern kann man auch sagen, haben diese Inszenierungen natürlich ein Know-how, das künstlerisch ist, kann man sagen.
Das haben wir ja auch eben dem Beitrag über Madonna entnehmen können. Justin Timberlake sagt über sie, sie hätte auch immer härter gearbeitet und sei schlauer gewesen. Also auch bei der Selbstinszenierung gilt, Kunst kommt vom Können?
Absolut, Kunst kommt von Können. Ganz klar.
Wer Menschen oder Produkte inszeniert hat, ist ja auf mehrere Wirkungen aus, die, wie ich jetzt gelesen habe, in der Vorbereitung in der Fachwelt gelegentlich mit der Abkürzung AIDA umschrieben werden. Das steht für Attention, Interest, Desire und Action. Also erst Aufmerksamkeit, dann Interesse, dann Verlangen und schließlich Aktion, als Kaufen eben. Klingt nach einer Steigerung wie im klassischen Drama, zufällig?
Das Interessante in dieser Welt ist ja eigentlich, dass es wenig Neues unter der Sonne gibt und eigentlich alles schon mal da war, bloß dass die Sachen sich dann im Laufe der Zeit meistens jedenfalls demokratisieren und ich finde das ganz richtig, dass sie das, das ist eine Art von Poetik oder eine Poetologie und ich würde sagen, die ist da offensichtlich am Werke, ja.
Welche Mittel sind denn geeignet, eine solche Wirkung, wie sie da eben propagiert wird, mit dieser Abkürzung AIDA zu erzielen und aus einer Selbstinszenierung ein Kunstwerk zu machen, das eben dann auch eine bestimmte Wirkung auf diejenigen hat, die es sehen oder hören?
Tja, da muss man vielleicht nochmal bei Aristoteles nachlesen und sich das nochmal überlegen. Ich glaube, das muss man bei jedem Künstler oder bei jeder Selbstinszenierung nochmal ganz genau angucken. Was ich so interessant finde, ist, dass ja Instagram das zum einen unglaublich demokratisiert hat und zum anderen, und das liegt vielleicht auch eine gewisse Gefahr oder ein gewisses Problem, dass man jetzt eigentlich immer sein ganzes Leben lang wie auf der Bühne steht und sein ganzes Leben lang als ein Kunstwerk inszenieren muss und das als ein Kunstwerk unter die Leute bringen muss. Und das ist natürlich ein Anspruch, den jetzt praktisch nicht mehr nur eine kleine Elite oder Künstler haben, sondern den jetzt praktisch jedermann hat. Und sein ganzes Leben auf der Bühne zu verbringen, ist eben auch sehr anstrengend und ja, auch etwas erschöpfend vielleicht auf die Dauer. Sodass dieser Demokratieprozess hier zum einen sicherlich sehr positive Effekte, zum anderen aber auch vielleicht so eine Art von Dauerbelastung oder Dauerstress hat, immer repräsentierbar zu sein, immer vorzeigbar zu sein, immer fotografierbar zu sein, sein ganzes Leben lang auf dieses Bühnenleben hin zu orchestrieren.
Jetzt nehmen wir mal an, viele Menschen überwinden diese Erschöpfung und schaffen es trotzdem, da dauernd präsent zu sein und sich selbst zu inszenieren. Kommen wir dann früher oder später dahin, dass die Grenzen verschwimmen, mit denen wir bisher definiert haben, was Kunst ist?
Das ist eine interessante Frage. Also wenn Sie sich zum Beispiel die Inszenierung auf Instagram, sagen wir mal, von glücklicher Mütterlichkeit ansehen oder von, ja, dann wirkt das sehr oft wie ein Naturmord, die eigentlich diese Inszenierung von Babys aus dem 19. Jahrhundert nachstellt. Ob das bewusst oder unbewusst ist, das weiß ich nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall geht es auf ältere Bildtypen zurück. Das kann ja auch nicht anders sein. Wenn aber das Leben aller fast jetzt auf diese sehr viel stärker künstlerisch oder sehr viel stärker ikonografisch durchgestylt wird, ja dann, ich weiß es auch nicht, dann könnte es schon sein, dass der Unterschied zwischen Natur und Kultur oder Natur und Kunst, Leben und Kunst endgültig verschwimmt. Auch das ein altes Thema, das wir vom Briefroman her kennen. Aber das natürlich nicht diese Ausmaße hatte, wie das heute sicherlich der Fall ist.
Professor Barbara Finken, ordentliche Professorin für allgemeine und französische Literaturwissenschaft am Institut für romanische Philologie der Universität München. Vielen Dank. Eine ebenso alltägliche wie spezielle Art, sich selbst zu inszenieren, ist nicht zuletzt der Tanz. Und so gehörte auch er untrennbar zur höfischen Selbstinszenierung des Hofes von Versailles und seines Hausherrn, des französischen Königs Ludwigs des 14.
Diese großen Bälle zeichnen sich durch eine äußerst genaue Reglementierung aus. Sie dienen zur Demonstration der höfischen Hierarchie ebenso wie zur Disziplinierung der Noblesse. Aber sie verleihen auch gleichzeitig Prestige. Jedermann weiß, wann, wer, wo, mit wem, welchen Tanz aufführen wird. Jede Veränderung des Ranggefüges wird genau registriert und dokumentiert. Am oberen Ende des rechtwinkligen Saales, auch die Tanzfläche hat diese Form, sitzt der König in einem Armsessel, ihm zur Seite die Mitglieder der königlichen Familie. Auf den ersten 6 Sitzen zu beiden Seiten des Saales sitzen die Mitglieder der Bourbonenfamilie, gefolgt von den zum Tanzen bestimmten Damen von hohem Rang. Am anderen Ende des Saales sitzen die tanzenden Herren. Der Rest, immerhin 257 Zuschauer, verteilt sich den Wänden entlang. Schenkt man Saint-Simon Glauben, der in seiner wohltuend bissigen Art auch solche Ereignisse beschreibt, dann hat bei diesem Fest im Ballraum ein schreckliches Gedränge geherrscht. Alle Eingeladenen zwängten sich mit Gewalt in den Saal, um wenigstens einen Blick auf das Geschehen auf der Tanzfläche zu erhaschen. Die Dominanz des Königs ist schon aus der Sitzordnung im Ballsaal ersichtlich, aber auch die Paartänze des zweiten Teils des Balles sind klar auf den König hin orientiert. Die Tänzer folgen während ihres Tanzes einer Achse, die auf den König zugeht. Aus monarchischer Perspektive erscheint so das Parkett wie der Garten in Versailles. Er liegt dem König zu Füßen und ist achsensymmetrisch auf seinen Blick ausgerichtet. Des Königssitz ist der zentrale Thron, von welchem aus man das ganze Geschehen nicht nur überblicken und damit kontrollieren, sondern auch verstehen und voraussehen kann.
Das ganze Geschehen überblicken, kontrollieren, verstehen und voraussetzen. Das ist bis heute eine Herausforderung für Politiker. Und was das Kontrollieren angeht, so gehört bis heute auch die Selbstinszenierung zum politischen Handwerk. Ich inszeniere, also bin ich. See you on Instagram. Unter diesem Motto steht nicht nur der Tag in HR2 Kultur an diesem Abend. Nein, nach dieser Devise handelt auch so mancher Politiker in der Europäischen Union. Beobachtet von unserem EU-Korrespondenten Samuel Jakisch.
Glattgebügelte, austauschbare Statements und Bilder von Männern in Krawatten, die einander die Hände schütteln oder bedeutungsschwer einen Papierstapel in die Kamera halten. So sieht sie aus, die Kommunikation der europäischen Institutionen in sozialen Netzwerken. Aufregend ist anders. Eine Ausnahme ist Donald Tusk. Der Präsident des Europäischen Rates twittert und Instagramt nicht nur höchst selbst, wie seine Mitarbeiter schwören, er traut sich auch was. Vor dem konfliktreichen EU-Gipfel in Salzburg etwa veröffentlicht er einen wenig schmeichelhaften Schnappschuss von sich, in der Hand eine Tüte Eis und im Gesicht ein bitterböser Terminatorblick, als hätte gerade jemand seine Mutter beleidigt. Dazu die Unterzeile: Emotionen runterkühlen vor dem Gipfeltreffen. Das kommt gut an, 13.000 Menschen gefällt das. Oder sein kitschiges Foto beim Joggen vor der Freiheitsstatue in New York, ohne Schweißflecken, dafür mit polnischem Adler auf der Brust. Ein patriotischer Kosmopolit hält sich fit. Und dann war da noch die Geschichte mit dem Kuchen. Tusk postet ein Bild, wie er der britischen Premierministerin May eine Kuchenplatte reicht mit der Bildzeile: ein Stück Kuchen, aber sorry, ohne Kirschen. Gemeint ist das als Brexit-Witz, denn während der Verhandlungen wirft Tusk den Briten immer wieder vor, sie wollten paradoxerweise den Kuchen behalten und ihn gleichzeitig aufessen.
The cake philosophy is still alive.
Und die Briten würden Cherry-Picking betreiben, also Rosinenpickerei.
There can be no cherry picking.
Was Tusk offenbar nicht wusste, Theresa May hat Typ 1 Diabetes. Der britische Boulevard titelt tagelang über die europäische Kuchenprovokation. Seither twittert Donald Tusk lieber nur noch symbolträchtige Zeilen aus Pop- und Rocksongs mit tagesaktuellem Bezug. Etwa Friends will be friends right till the end von Queen am Tag, als die EU das Brexit-Abkommen beschließt. Wie hart die Arbeit der Selbstinszenierung sein kann, das zeigt auch eine neue Dokumentation der BBC hinter den Kulissen im britischen Außenministerium. Einen Ausschnitt daraus schicken sich Brüsseler Diplomaten gerade über alle Büroflure.
Hi folks, I'm Boris Johnson, I'm the Foreign Secretary. I'm here in Lisbon.
Der frühere Außenminister und EU-Gegner Boris Johnson blamiert sich in dem Video beim wiederholten Versuch, mit seinem Social-Media-Team eine halbwegs unfallfreie Videobotschaft aus Portugal aufzuzeichnen. Dabei verheddert er sich immer wieder mit Zahlen und Fakten.
Our fourth biggest trading partner.
We are Portugal's fourth largest. Portugal is not our fourth largest.
Politiker transportieren Botschaften. Das ist ihr Beruf. Und dafür sind Bilder, also Images, mitunter wichtiger als Inhalte. In Europa nimmt das kaum einer so genau wie Emmanuel Macron. Zum Beispiel bei der deutsch-französischen Gedenkfeier am 100. Jahrestag nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, als diese kuriose Szene passiert. Eine 101-jährige Französin darf Macron und Merkel die Hand schütteln und hält in diesem Moment die Bundeskanzlerin für Macrons Ehefrau. Während Merkel noch auf Französisch ihren Beruf zu erklären versucht, kommandiert Macron die alte Dame bereits herum. Sie möge in Richtung der Fotografen blicken für diese einmalige Photo-Opportunity.
Allemagne, Chancelier, Allemagne.
Regardez la photo.
Am selben Tag entsteht ein weiteres ikonisches Pressefoto. Kanzlerin und Staatspräsident Wange an Wange in schwarzen Mänteln, die Augen geschlossen im stillen Gedenken. Dass Deutschland und Frankreich europapolitisch gerade alles andere als auf Schmusekurs sind, das ist egal. Was zählt, ist allein das Bild.
Sagt unser EU-Korrespondent Samuel Jakisch. Allerdings die größte Wirkung erzielen womöglich Bilder und Worte gemeinsam. Wer es also schafft, Merkel und Macron in einer Person zu sein, wer zum einen Regardez ruft und die Blicke auf sich zieht wie Macron und wer zugleich wie die Kanzlerin im Gespräch mit der 101-Jährigen seinem Gegenüber etwas erklärt, der erfüllt womöglich schon wichtige Voraussetzungen, um zum Influencer zu werden. Zu einem, der die volle Aufmerksamkeit seiner Follower hat und sie deshalb mit seinen Botschaften bzw. mit den Botschaften seiner Sponsoren beeinflussen kann. Aber das wollen wir jetzt genauer wissen von Christiane Varga, Soziologin und seit 2012 Referentin und Autorin beim Think Tank Wiener Zukunftsinstitut. Guten Abend.
Guten Abend.
Welche Voraussetzungen muss ich denn mitbringen, um ein wirklich einflussreicher Influencer sein zu können?
Es gibt noch keine Ausbildung oder irgendein Studiengang, um Influencer zu werden. Das bedeutet, dass es da mehrere Wege gibt, die nach Rom führen. Grundsätzlich ist es so, dass ich natürlich einen gewissen USP brauche. Ich muss mir überlegen, was möchte ich den Leuten erzählen? Geht es um Inhalte, um meine eigene Meinung zu bestimmten Themen? oder geht es tatsächlich um irgendwelche Lifestyle-Artikel, was ja relativ häufig vorkommt, Kleidung oder Kosmetikartikel. Und dann ist noch eine entscheidende Frage, sich zu überlegen, wie viel möchte ich denn von mir persönlich preisgeben? Und wenn ich überhaupt etwas von mir persönlich preisgeben möchte, wo ist dann die Grenze? Denn es gibt Influencer, Influencerinnen, die sich tatsächlich damit beschäftigen, eben eine Sache zu kommunizieren oder ein Produkt zu vermarkten. Und dann gibt es Influencer oder Influencerinnen, die sich selbst in den Mittelpunkt stellen und sich vermarkten. Und das wäre die erste Überlegung, da eine Unterscheidung zu treffen.
Das heißt also, Influencer oszillieren sozusagen immer zwischen ihrer tatsächlichen Persönlichkeit und der Rolle, die sie einnehmen, und womöglich verschwimmen diese Konturen auch aus ihrer Sicht ein bisschen, dass sie selber nicht mehr so den Überblick haben?
Genau, ich glaube, die Gefahr besteht ganz schnell, denn das ist naturgemäß bei jedem so, dass man die Weite des Internets dann doch unterschätzt, wenn man im Kinderzimmer, was ja viele tun, das sind ja teilweise ganz junge Menschen, sitzt oder von irgendwo anders irgendwas postet und dann im Affekt und in dem Wunsch, Anhänger zu generieren und Likes zu bekommen, da schnell nicht die Schwelle überschreitet. Deswegen denke ich, dass sich da gerade ganz, ganz viel tut. Es gibt professionelle Influencer, die schon wirklich im Mainstream angelangt sind und es dann nochmal eine ganz andere Geschichte ist, und ganz viele Nischen-Influencer, die sich da noch ausprobieren, wo man dann schauen muss, wo das in die Richtung dann auch geht.
Influencer treten ja den Nutzern im Netz als Menschen gegenüber, die so sind wie sie selbst, nur selbstbewusster, weil sie eben an die Öffentlichkeit gehen mit ihren Botschaften. Das schafft zunächst mal Nähe, das schafft vielleicht auch Ansätze von Vertrauen, aber es muss ja noch irgendwas dazukommen, ja, was diesen Influencern Glaubwürdigkeit, Autorität verleiht. Haben die tatsächlich immer einen Wissensvorsprung gegenüber ihren Nutzern?
Das glaube ich nicht, dass sie tatsächlich immer einen Wissensvorsprung haben. Und ich denke, dass wir hier auch den Begriff der Autorität anders definieren müssen, als wir das noch auf klassische Art und Weise tun. Was bei Influencern, glaube ich, ein Kernelement ist, ist diese Gleichzeitigkeit von Nähe und Distanz. Also man hat das Gefühl, das könnte auch meine beste Freundin, mein bester Freund sein oder die Nachbarin oder das coole Mädchen irgendwie von der Schule, das dann plötzlich mit mir redet und mich mehr oder weniger direkt anspricht. Aber gleichzeitig, wie Sie schon gesagt haben, ist sie doch immer ein bisschen besser aussehend oder macht interessantere Geschichten. Und das bringt die Faszination. Was da eben, wo ich die Gefahr auch sehe im Vergleich zu so einem typischen Anhimmeln von früher, von irgendeinem Popstar, bei dem einem so bewusst ist, dass der in anderen Sphären unterwegs ist, ist hier die Tatsache, dass ein viel größeres, schnelleres Vertrauen hergestellt werden kann und dass der Druck dadurch auch erhöht wird, sich zu denken, ja, eigentlich, wenn ich mich noch ein bisschen mehr anstrenge, wenn ich noch ein bisschen mehr Sport mache oder die Tipps beherzige, dann werde ich auch so toll und so schillernd und glamourös. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu diesem Distanzverhältnis von früher.
Gibt es also bestimmte Bereiche, in denen es sinnvoller ist, sich von Influencern beeinflussen zu lassen, als Bereiche, in denen das in der Regel nicht sinnvoll ist? Also wenn es um Geschmacksfragen zum Beispiel geht und nicht um Wissen, kann man da eher sozusagen sagen, ja, da höre ich jetzt auch den einen oder anderen Influencer. Und wenn es aber darum geht, wirklich auf Faktenbasis irgendwas zu entscheiden, dann lässt man besser die Finger davon oder die Ohren zu?
Also Sie sprechen da etwas an, dass die jüngere Generation maßgeblich von den Älteren quasi unterscheidet, nämlich auch die Art des Konsumierens. Die Idee, die ich sehr nachvollziehen kann und die mir natürlich auch vertraut ist, sich immer Informationen holen zu wollen und ein profundes Wissen sich anzueignen, die ist da nicht zwangsläufig gegeben. Also es geht da schon auch einfach mal nur um Zerstreuung, um Unterhaltung, und da sind die Inhalte nicht immer an erster Stelle zu sehen. Spannend ist da auch, sich anzuschauen, wie ist denn die Struktur dahinter? Wo schauen sich die Leute das denn an? Das passiert meistens mittlerweile auf dem Smartphone und meistens sogar irgendwo unterwegs. Also diese To-Go-Mentalität, wo man dann mal kurz auf Instagram schaut und guckt, was jetzt Influencer XY gerade postet, passt dann eben auch in diese jetzt in diesem etwas oberflächlichen Zugang. Dann gibt es aber tatsächlich auch, also das stimmt, Influencer, die meinetwegen in ihrer Nische sind und neue Gadgets oder irgendein neues Produkt sich tatsächlich anschauen und es analysieren, irgendein Produkt, das vielleicht auch komplexer ist und die dann schon auch ein profundes Wissen haben. Aber ich denke, dass die das unterscheiden wollen, können das auch unterscheiden. Und die sich auch mal nur berieseln lassen wollen und ja, da Zerstreuung möchten, die wissen es dann auch.
Wir haben in dieser Sendung ja festgestellt immer wieder und uns damit beschäftigt, dass die Selbstinszenierung zunimmt, weil eben auch die Möglichkeiten, die digitalen Möglichkeiten zugenommen haben. Kommen wir irgendwann mal dahin, dass jeder sozusagen sich als Influencer auf irgendeinem Gebiet inszeniert und es dadurch dann einen Austausch geben wird?
Ja, das ist natürlich auch die entscheidende Frage. Und da wurde natürlich auch der Andy Warhol schon mehrfach zitiert in dem Kontext, dass jeder irgendwann diese 15 Minuten Fame haben wird. Und das ist natürlich eine Tendenz, die überall spürbar ist, auch auf Social Media Plattformen innerhalb der jeweiligen Community. Auch Leute, die eben eigentlich keine Influencer sind, also sondern ganz normal unterwegs sich da inszenieren möchten, weil sie irgendwie denken, dass es dazugehört. Und mittlerweile wissen wir auch aus den Neurowissenschaften, dass es ein Suchtverhalten ist, also dass die gleichen Hormone ausgeschüttet werden wie bei einem Süchtigen, wenn man Aufmerksamkeit bekommt, wenn man Klicks bekommt. Und natürlich ist es dann für jeden und für jede verführerisch. Gleichzeitig hat jeder Trend auch einen Gegentrend und ich beobachte, dass es sich schon sehr zuspitzt und dass es zu viel wird. Der Alltag der Menschen ist sowieso schon komplex genug und viele wenden sich dann auch schon irgendwie ab und gehen wieder in die Gegenbewegung und möchten damit nichts zu tun haben.
Christiane Wager, Soziologin und Autorin beim Think Tank Wiener Zukunftsinstitut. Vielen Dank. Ich inszeniere, also bin ich. See you on Instagram. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen jetzt einen so angenehmen Abend, als hätten Sie ihn selbst inszeniert.